Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es um ein Thema, das mir schon lange für diesen Podcast auf der Wunschliste steht, nämlich eine ganze Folge über Tee. Ein Gebiet, von dem ich als passionierter Kaffeetrinker leider viel zu wenig verstehe und das möchte ich endlich ändern, denn guter und sehr guter Tee sind ja absolute Genussprodukte und deshalb ja im Genuss-Podcast sehr gut aufgehoben. Also habe ich Ausschau gehalten nach jemandem, der mich etwas in dieses schillernde Universum des Tees mitnimmt und mir und uns ein paar Grundlagen erklären könnte. Fündig geworden bin ich im veganen Restaurant Ukan in Berlin-Mitte in der Ackerstraße und hier nehmen wir heute auch auf. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle an Restaurantleiter Matthias Zimmermann, einen treuen Hörer übrigens von Die letzte Flasche, habe ich mich sehr gefreut, als er mir das geschrieben hat. Das Ukan also, veganes Fine-Dining-Restaurant, stark von japanisch-buddhistischen Traditionen inspiriert. Ich greife mal zwei Gerichte aus dem aktuellen Menü raus, damit ihr so ungefähr Idee habt, was es hier gibt. Einerseits gerade ein Wurzelgemüse, nämlich Knollensellerie im Salzmantel gebacken mit einer Velouté und einem Schaum aus Sake. Und unter diesem Schaum versteckt sich dann noch ein Haselnusspüree und Fingerlimes. Oder zum Dessert, das fand ich auch sehr verlockend, was da stand, eine schwarze Reis-Koji-Mousse auf einem Johannisbrotkeks. Dazu eine Sudashi-Marmelade, so eine Art Mandarinen-Marmelade, also auch nochmal fruchtig, ein Shiitake-Blatt und Miso-Esskastanien-Eis. So, und das absolut Einzigartige am Ukan aber ist, dass du das Menü nicht nur mit Weinen, sondern auch mit einer fein abgestimmten Teebegleitung genießen kannst. Für die ist mein heutiger Gast verantwortlich. Sie wurde in Hongkong geboren, lebt aber schon über 20 Jahre in Deutschland. Ich spreche von der Teesommeliere im Ukan, der wunderbaren Quokien von Beuningen, die man hier auch so als Joyce von Beuningen kennt in Berlin. Hallo, liebe Quokien. So schön, dass es heute mit uns beiden klappt. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Hallo, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, zum Einstieg würde ich gern von dir wissen, trinkst du eigentlich auch Kaffee?
Ich, ja, ab und an mal. Also, ich trinke auch gerne ganz einfache Cappuccino und Sonstiges. Also, ich sage nicht nein.
In welchen Situationen? Kommt ihr dir mal unter oder in die Tasse?
Ja, also, wenn ich ins Café gehen oder auch mit Freunden treffen. Und eigentlich, ich bin sehr simpel. Also ich trinke alles, was da gibt. Und Kaffee ist manchmal auch sehr gut. Also mit Kuchen und Sonstiges ist sehr lecker.
Hast du Kaffee zu Hause? Wenn
Jein.
Gäste kommen? Jein. Was heißt das?
Ja, also ich habe vor vielen Jahren habe ich auch ein bisschen probiert mit Kaffee. Aber mein Geduld war, also Interesse war tatsächlich nicht so stark in diese Richtung, obwohl von Geschmack her finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber irgendwie, man hat nur so 24 Stunden am Tag.
Um sich für was zu interessieren.
Ja, genau.
Klar, denn dein Thema ist ja Tee. Was ist für dich guter Tee?
Oh, diese Frage hat schon viele gefragt, natürlich. Und für mich ein guter Tee sollte mich beruhigen kann.
Beruhigen?
Ja, beruhigen, also zum Relaxen. Also manche Tee, wenn dass ich vielleicht ein paar Stunden mit dem Tee verbringen kann zum Beispiel. Weil bei uns Tee wird nicht nur einmal aufgegossen, sondern ein paar Mal und sogar sehr oft. Und das heißt, wenn der Tee gut ist, kann man zum Beispiel 5, 6, 7, 8 Mal aufgießen. Und das heißt, es ist sehr lange Zeit.
Und schmeckt jedes Mal anders.
Ja.
Und es ist eigentlich genau das Gegenkonzept zu Kaffee. Also Kaffee trinkt man ja nicht, um sich zu beruhigen. Also ich trinke ihn also wirkungsmäßig morgens um in die Gänge zu kommen, um 6.30 Uhr schon das Schulbrot schmieren zu können für meine Tochter. Und das, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich eher was, runterzukommen, auch mal vielleicht nach innen zu hören.
Ja.
Was Meditativeres.
Ja, ja, wirklich. Es ist für mich wirklich, hat diese Bedeutung. Und wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht in der Arbeit bin, trinke ich sehr gerne Tee. Und zwar von morgen schon. Und dann vielleicht die 1-2 Stunden einfach in mein Teekännchen gucken oder aus dem Fenster und das war's. Und das ist für mich der höchste Genuss.
Und weißt du, auf wie viel Tassen du kommst im, oder Kännchen du kommst am, im Tag, wie viel Tee du trinkst, wie viel Volumen?
Oh, auch wieder sehr schwierig. Wenn ich den kompletten Tag mit Tee verbringen möchte oder habe, es könnte 4-5 verschiedene Tee sein, den ganzen Tag.
Mhm.
Und
ja, ist das dann 1 Liter oder 2 Liter oder mehr?
Vielleicht doch über 2 Liter,
wow.
Also insgesamt. Aber wirklich mit der Zeit. Es ist nicht schnell weg, sondern tatsächlich mit der Zeit. Und
Ja, vertiefen wir gleich weiter. Jetzt kommt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei die letzte Flasche. Da bringen die Gäste ja die Getränke mit. Ich bin natürlich mega gespannt beim Thema Tee. Da gibt's ja keine Flaschen oder nur welche, wo grässliche Sachen drin sind. Aber was du mitgebracht hast, es sieht aus ja wie eine Flasche und so ein bisschen trüb wie sag ich mal naturtrüber Apfelsaft.
Ja, also das ist eigentlich ein Kombucha und das ist ein hausgemachter Kombucha und wir haben diese Tee, also der Basistee ist ein Mandarin Pu'er.
Okay.
Und den habe ich auch hier.
Ah. Mandarin heißt der ist in einer Mandarine.
Ja, ja, also Pu'er-Tee ist ein gelagerter Tee und diese wird in einem Mandarinschale zusammengelagert.
Verrückt. Aber da sind keine Mandarinschalen drin in dem Tee, sondern der liegt nur in dieser Schale. Oder bröckelst du auch was ab von der Schale, wenn du den zu,
doch, also
ja.
Der Mandarinschal kommt auch in der Tee rein.
Mhm.
Und du wirst auch schmecken.
Also das ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ein Getränk, ein Kombucha, den du für die Essensbegleitung entwickelt
genau,
hast.
Genau, das war von der erste Gericht von der letzte Menü und was letzte Samstag, das letzte Mal serviert war.
Okay, was es war, können wir gleich besprechen. Wir riechen einfach mal rein als erstes, ne? Und schmecken vor allen Dingen auch mal rein. Ja, es riecht natürlich, es riecht ein bisschen schwierig zu sagen, wonach es eigentlich riecht. Also ein bisschen säuerlich.
Ja.
Ne? So eine Gärnote schon
ja.
Auch, ne? Fantastisch gut. Also ist dann deutlich mandarinig, aber bringt auch Tannine mit.
Ja.
Grip, Mundgefühl.
Ja.
Also richtig, hat richtig eine straffe, so eine straffe Tannine hinten, ist aber vorne ganz fruchtig und ist auch lang. Also ich habe es ja jetzt schon runtergeschluckt und gelabert und es ist immer noch da.
Ja,
cool.
Also das ist ich denke, das ist mehr unser Stil von Kombucha.
Mhm.
Und wir fermentiert den Kombucha auch immer selbst. Und
das heißt, ihr kocht, du hast den Tee gekocht und dann setzt du einen Pilz dazu.
Genau.
Ein Koji.
Genau. Also kein Koji, sondern ein Pilz.
Ein Kombucha-Pilz.
Kombucha-Pilz. Und dann wird dieser wird mindestens eine Woche, also dauert mindestens eine Woche und dann danach nochmal gereift, also ein paar Tage gereift. Also das ist schon ein längerer Prozess.
Und dann abgesiebt?
Ja.
Und dann ist das so haltbar oder muss das dann kühl stehen oder ist das stabil so?
Stabil nicht ganz.
Mhm.
Deswegen müssen wir auch jedes Mal ein bisschen kontrollieren, wie weit ist das, ob es noch zum Servieren kommen kann.
Mhm.
Und was Gutes ist, man kann sie auch frieren.
Einfrieren.
Einfrieren.
Ah ja, gut. Ja. So hält sich das dann.
Ja.
Ja.
Dann immer vor dem Surface.
Auftauen.
Ja.
Machst du so Portionen dann quasi,
ja,
wie so,
genau.
so Tüten oder so oder kleine Säckchen und dann, ja cool. Und hat das Alkohol?
Fermentierte Getränke hat wahrscheinlich immer ein bisschen, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr gering.
So 0,5 oder darunter.
Ja, darunter.
Also wenn man einen Apfel isst, der einen halben Tag rumgelegen hat, hat man mehr Alkohol. Oder?
Ja.
Ja. Toll, also den hast du selber gemacht, den hast du ausgearbeitet für, ja, und das können wir jetzt nochmal verraten, was für ein Gericht?
Also es war ein Tamaki und das war eigentlich ein Mini-Cone, wie heißt das, also wie ein Ice Cream.
Ja, so ein Hörnchen.
Ja,
ein Hörnchen.
Kleines Hörnchen.
Eine Waffel, so eine kleine Waffel.
Ja, genau. Und dann das ist mit Nori.
Nori-Alge.
Nori-Alge und dann fermentierte Tomaten und etwas so säuerlicher und dann cremiger auch noch. Und dann mit Tongarashi auch auf der Seite.
Ja, diese koreanische Gewürzmischung. Tongarashi? Oder japanische?
Japanische. Und
ja.
So ein bisschen bringen, ein bisschen scharfer.
Mhm.
Und so vom Geschmack her, der hat diese schöne Umami von der, also von der Gericht her, schöne Umami von der Nori, Seetanke und dann auch etwas Erfrischendes, diese eingelegte Tomaten und sowas. Und dann was Scharfes auch noch mit und ein bisschen knusprig auch. Und diese Mandarinschale, diese Note, das bringt auch nochmal diese Ozean und die Zusammenspiel.
Und wie bist du darauf gekommen, da jetzt diesen Mandarintee einzusetzen, also und nicht irgendeinen anderen? Also was gibt's da? Also beim Wein-Pairing gibt's ja so gewisse Anker, an die man sich anknüpft. Das wird ja bei Tee wahrscheinlich ähnlich sein, ne? Wie gehst du da vor? Was hat dich da auf diesen Tee gebracht?
Also Sea Tanken für mich verbindet mit dem Meer.
Mhm.
Und Meeresfrüchte und so alles in die Richtung.
Mhm.
Und dann, ich habe immer dieses Bild, dass wenn man Bachfisch, gebackener Fisch oder sowas isst, dann, oder auch Muschel isst, dann mag man auch gerne ein bisschen ein Spritz Zitrone. Und so ist der erste Eindruck für mich. Und deswegen habe ich statt ein warmer Tee auch für ein Kombucha überlegt, weil das ist auch, das bringt ein bisschen Säure raus und Zitronen natürlich auch ein bisschen diese Note.
Ja.
Und ja.
Hast du da Versuche gemacht oder hast du das auch damit probiert oder hast du das so hergestellt und dann bumm dazu serviert? Wie muss man sich das vorstellen? Macht ihr da wirklich mehrere Durchläufe und diskutiert ihr darüber oder wie macht ihr das?
Wir machen jedes Mal Diskussion.
Ja.
Und wir verkosten auch alle Gerichte immer zusammen. Und wenn ich das Bild für den Getränke habe, werde ich auch natürlich auch präsentieren in unserer R&D-Gruppe und dann wird nochmal verkostet.
Ist das Research and Development,
ja.
R&D? Okay.
Ja, genau. Und dann wird halt.
Also wir sind gerade im Restaurant, es wird noch ein bisschen aufgeräumt, macht euch keine Gedanken.
Ja, also es Es wird halt nochmal, wie heißt das, Adjustment.
Ja, justiert ein bisschen, ne? Feintuning gemacht.
Feintuning. Aber meistens von Richtung her, das passt. Und dann ist halt, wie süß, wie viel Säure.
Ja.
Oder vielleicht muss ich noch Tee etwas stärker von Tee her. Und das machen wir.
Hat das eigentlich Süße? Also es schmeckt für mich süß.
Ja, also bei der Fermentation, also Kombucha-Fermentation, braucht man auch Zucker.
Ja.
Und wir lassen den Zucker nicht komplett weg, weil das ist auch, die Zucker bringt auch ein bisschen dieser Body. Und sehr oft, wenn man draußen Kombucha trinkt, sind sehr sauer.
Sehr trocken,
sehr
trocken,
sehr sauer oder auch sehr viel Hefe zum Beispiel, von Geschmack her. Das wollen wir
nicht
vermeiden.
Ja, aber das habe ich, also das funktioniert, finde ich, also schon pur, wirklich köstlich, muss ich sagen. Und das wäre mal eine gute Idee, das mal zu einem Fischbrötchen oder natürlich bei euch zu einem veganen Produkt und Gang zu probieren. Tee-Pairing im Ukan, ihr bietet wirklich zu jedem Gang einen passenden Tee an, manchmal eben in kalter Form, manchmal auch warm. Wie stark wird es nachgefragt? Also von 100 Gästen, wie viel nehmen ein Tee-Pairing?
Boah, tatsächlich viel. Also das, es gibt sogar Tage, fast komplett nur Tee-Pairing.
Ah,
ja,
alle?
Fast. Ja. Also wir haben, weil bei uns ist nicht nur Tee-Pairing, sondern es gibt auch eine gemischte Pairing. Das heißt, die Hälfte von Wein und dann die andere Hälfte von Tee. Und so in dieser Kombination ist die beliebteste.
Habe ich ja auch schon mal so getrunken und gegessen.
Ja, aber manchmal tatsächlich, gerade wenn das Wetter älter ist, dann wird auch ein bisschen mehr Tea-Pairing bestellt. Und in der letzte Woche würde ich sagen, vom Pairing her fast über 80%.
Krass.
Also schon sehr, sehr beliebt hier.
Ihr seid ja auch damit wirklich bekannt und das gibt es nicht an jeder Ecke, eigentlich nur bei euch in dieser Klasse, würde ich sagen. Wie kriegt ihr das hin, habe ich mich schon damals gefragt, als ich das hier zum ersten Mal erleben durfte, mit dem Timing. Also der Weinsommelier, der zückt seine Flasche und gießt ein, fertig. Du musst und deine Mitarbeiter, die müssen ja den Tee idealerweise fertig haben, wenn der Gang eingesetzt wird, aber der muss ja ziehen. Also Timing, wie macht ihr das?
Kompliziert.
Ja, ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor.
Das ist tatsächlich eine der komplizierten Sache bei uns, weil das ist, es ist nicht nur die Tee zum Aufgießen, sondern auch mit der Bedienung, also mit der Küche koordiniert muss. Und aber wir haben jetzt zum Beispiel in der neuen Pairing, wir haben noch ein Sanduhr dabei. Und da zum Beispiel auf dem Tisch können wir die Sanduhr dastehen. Und um zu sagen, also die Gäste kann auch etwas
mitmachen. Ah, verstehe. Also die müssen dann unter Umständen das Sieb rausnehmen mit dem Tee.
Also weil bei der Servieren haben wir auch ein Tasse oder ein Glas und dann daneben noch das Kännchen dabei.
Ja.
So hat man quasi ein ganzes Set.
Ja.
Ja.
Aber das ist kompliziert und jetzt haben wir ja nur über einen Tisch gesprochen. Das Ganze wird ja nochmal potenziert. Ihr habt ja dann alle Tische oder viele Tische belegt und die einen haben Wein-Pairing, die anderen haben gemischtes Pairing, die anderen haben nur Tee-Pairing, sehr viele haben nur Tee-Pairing.
Ja.
Also ich stelle mir das wirklich irre vor, da den Überblick zu behalten.
Ja, deswegen in der ganzen Programm, Pairing-Programm, servieren wir nicht nur warm, sondern auch was Kaltes.
Ah, was schon vorbereitet
ist. Ja, genau, was schon vorbereitet ist. Und so von der Timing her können wir ein bisschen diese Pause haben, damit man auch der komplette Flow besser ist.
Klar, und für ihr auch mal eine Möglichkeit habt, nochmal durchzuatmen zwischendrin und mal wieder zur Besinnung zu kommen. Ja, eine andere Herausforderung ist ja auch in so einer Dining-Umgebung. Die Leute kommen ja hauptsächlich auch zum Essen her. Mhm. Und wir haben hier auch in so einer schönen Koje gesessen mit 6 Leuten. Du quatscht mit den Leuten. Und dann kommt noch der Tee dazu, der ja auch eine Aufmerksamkeit möchte. Mhm. Wie verschaffst du dir und dem Tee da Gehör? Wie machst du das? Oder versuchst du das rauszufinden, ob die Leute dafür bereit sind oder sind die schon bereit?
Ich glaube, was Schönes dabei ist bei dem warmen Tee servieren, weil wir lassen die Gäste auch an dem Teeblätter riechen. Und das ist schon ein bisschen wie gezwungen, diese Attention zu haben, dass man den Tee sehen und nicht nur sehen kann, sondern tatsächlich mit dem nächsten Sinne, also die Nase auch dran riechen kann. Mhm. Und das, finde ich, funktioniert sehr gut. Und auch für Leute, die noch nicht mal Tee getrunken haben und von dem Geruch her, ist schon ein schöner Erlebnis und ja, das macht schon einen Eindruck.
Ja, guter Trick. Und ich meine, so ähnlich macht es der Weinsommelier ja auch. Der schenkt ja auch erstmal einen Probeschluck ein und sagt, riech mal dran. Ne? Also der bereitet ja auch den Wein oder die Aufmerksamkeit dafür dann vor. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber natürlich noch ein bisschen anders. Lass uns noch mal einen Schritt zurück machen, bevor wir das weiter besprechen. Ich habe es eben ja schon angedeutet, dass du in Hongkong geboren bist, 1986. Da war Hongkong ja noch unabhängig von China. Welche Rolle haben Essen und Trinken bei euch zu Hause gespielt?
Oh, Essen ist immer wichtig. Und gerade schon beim Begrüßung fragen wir immer nicht, wie geht's, sondern hast du gegessen?
Ja.
Also, das ist so wichtig.
Gibt's Gerichte, die du stark mit deiner Kindheit, mit deinem Elternhaus verbindest?
Ja, Yamcha.
Yamcha.
Ja, Yamcha, also die ganze komplette Kleinigkeiten. Wir essen sehr viel.
Der Tisch muss sich biegen.
Ja, ja. Und aber in Hongkong, was sehr bekannt ist, ist Yamcha. Das heißt, man geht ins Restaurant und super laut, aber der Tisch ist voll und mit viele, viele, viele verschiedenen Sachen. Und jeder kann sein Lieblingsessen. Und für mich, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag, ist Chengfan, das ist aus Reis. Es ist gedämpft und so wie ein wie Nudeln, aber es ist es wird eingerollt mit verschiedener Füllung.
Mhm. Also eine Reisrolle.
Ja, so ein bisschen, aber es ist gedämpft.
Gedämpft.
Und so, das ist was Weiches und ja, und dann mit Sojasauce ist einfach köstlich.
Und da kann man viel von essen.
Ja.
Und braucht gar nichts anderes mehr bestellen. Du hast ja Lebensmitteltechnologie studiert. Da habe ich überlegt, wie kommt man da drauf? Das ist ja irgendwie einerseits eine Entscheidung für Essen.
Ja.
Aber auch für Technologie, ne?
Ja. Also damals habe ich überlegt, was könnte noch interessant sein, ist was der Technologie. Das heißt, es ist auch das Ganze ist über, wie man in einem größeren Menge produzieren kann, so wie im Fabrik und sonstig, so in die Richtung. Mhm. Und habe ich auch Interesse eigentlich für Nutrition.
Mhm. Ja, Ernährung an sich.
Ernährung,
ne? Ja.
Aber doch für Technologie entscheiden hat sehr viel Spaß gemacht, weil man ist fast immer in der Küche.
Ja.
Ja.
Ja. Und du hast über das Studium auch deinen jetzigen Mann kennengelernt.
Ja.
Wie kam das?
Ja, der hat, also unser Campus ist sehr klein. Das war in England und er hat Hospitality studiert. Essen und Hospitality.
Mhm. Ihr habt euch dann in England kennengelernt.
Ja.
Und seid dann, ja, habe ich eben schon gesagt, ungefähr vor 20 Jahren, 2004, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Ne? Warst erst in Bayern, dann in Frankfurt, jetzt seit 2018 seid ihr in Berlin. Mhm. Aber wie kamst du dann von Lebensmitteltechnologie zu Tee?
Das war, seitdem ich in Deutschland bin, habe ich immer vermisst, also etwas geschmacklich vermisst.
Okay.
Und ich wusste nicht damals, aber ich habe auch diese Identität Crisis, so ein bisschen, weil ich bin ein Hongkonger.
Ja.
Und aber auch von, ich bin auch ein Chinese, aber es ist schon früher immer diese Crisis.
Ja, so eine Identitätskrise,
ja,
irgendwie.
Ja,
ja.
So
wo gehöre ich
irgendwie
hin eigentlich?
Ja, genau.
Wo gehöre ich dazu?
Ja, genau. Ja. Und dann in Deutschland habe ich auch ein bisschen Zeit und dann weiter überlegt, was und so. Und dann irgendwann ja auch, ich möchte was machen in Deutschland. Auf jeden Fall. Hat mit Technologie nicht geklappt. Und dann, aber möchte immer noch was mit Essen machen.
Ja.
Und dann war für mich, oh, okay, vielleicht doch Tee. Weil Tee kann ich gut mit meiner ganzen Kindheit und auch meiner Vorfahren oder Kultur alles verbinden.
Mhm.
Und so habe ich angefangen, also von selbst studiert, also über Bücher und dann Reisen und so weiter. Und dann irgendwann ist halt, ich will mehr wissen.
Wie, ja, also das finde ich irre, dass du dann für dich selber dich da so reingefuchst hast in dieses Thema, reinfuchsen, ja, so dieses, aber wo fängt man da an, ja, also wenn man, also bist du erstmal zurückgegangen, wieder nach Hongkong oder, also was in diesem Tee-Universum, wo hast du dich zuerst sozusagen angedockt, wo hast du gedacht, da fange ich jetzt mal an?
Ich habe erst, da war ich noch in Bayern und dann habe ich in der Teeladen reinspaziert.
Ja.
Und diese Aroma war sehr stark für mich und war nicht gewöhnt.
Mhm.
Und dann habe ich weiter gelesen, also einfach Bücher gelesen. Und da war noch ein Frühjahr, ich muss noch Deutsch lernen.
Ja.
So habe ich diese Kinderbücher gelesen.
Ja.
Und da war einer war auch mit Tee.
Ah, nämlich welches?
Oh, ich kenne noch den Autor, der heißt Tillmann, aber den Name vom Buch kann ich jetzt nicht mehr merken. Aber das war ein ganz, ganz, ganz simpel Buch und wo ich auch Deutsch lernen kann und ein bisschen über Sachen, das ich kenne, lesen kann. Das war ein guter Einstieg. Und ja, und dann irgendwann dachte ich, ja, ich muss doch mich noch vertiefen.
Mhm.
Dann war ich zurück nach Hongkong geflogen, so dort nochmal Teehäuser besucht und Teeunterricht.
Teeunterricht?
Ja, also hat Meister oder Lehrer gefunden und dann so mehr gesprochen und mehr Tee getrunken. Da habe ich angefangen.
Und da kann man einfach, also stelle ich mir schwierig vor, also wie findet man denn einen Teemeister oder einen Teelehrer? Kann man da jeden anquatschen und sagen, willst du mein Teelehrer sein? Oder hast ein Buch wie von jemandem gelesen, der dich beeindruckt hast und hast versucht, den zu finden? Oder wie hast
ja.
Das? Ja.
Ja.
So.
Ja, auch so. Auch so. Und da habe ich der erste Lehrer, der hat eine Teeschule in Hongkong. So habe ich dort angefangen und es war sehr witzig für mich. War 5 Tage Ich habe nicht wirklich viel gelernt. Ich muss sagen, weil der war sehr busy. Also ich war alleine, der einzige Schüler. Und er hat nur um mich irgendwas gemacht und ich sollte diese verdammt schwere Teekocher immer so versuchen, Wasser zu gießen. Mhm. Weil das ist diese Wassergießen in das Kännchen ist sehr kritisch. Also diese Bewegung zum Beispiel, wie man das Wasser beobachten und so weiter, das ist etwas so wie Basis.
Erstmal muss man das Wasser verstehen, bevor man den Tee kocht damit.
Ja.
Da hast du Wasserübungen gemacht, 5 Tage
Wasserübungen und diese Wasserkanne Gefühl so 5 Kilo schwer.
Ist ja ein Tennisarm.
Ja, was richtig hart. Ja, aber sehr dieser altmodische Lehrer.
Ja.
Ja.
Aber das hat dich nicht abgehalten, du bist weitergegangen bei dem Thema.
Ja.
Ja. Wohin dann von Hongkong aus?
Von Hongkong habe ich noch andere Leute getroffen, also auch über Tee. Und dann nach China, dann der erste Stopp war ich in Hangzhou, weil der grüne Tee, dieser Longjing oder Dragon Well, ist sehr bekannt. Und dann Suzhou, Wuyishan, also alles, was ich in der Bücher gefunden habe.
Da bist du hingefahren.
Ja,
da, wo der gute Tee wächst sozusagen.
Ja, dann einfach so hinfliege oder hinfahren mit dem Zug und dann einfach rumprobieren.
Tee probieren.
Ja, ja. Tee probieren.
Ja.
Ja.
Aber mit jemandem, der dir geholfen hat oder alleine für dich?
Alleine.
Und dann schreibt man sich auch was also auf über den Tee, was man dazu denkt oder wie hast du
das? Ja, so alleine.
So eine,
Notizen
ja.
Und dann weiterfragen und weiterlesen. Ja.
Und dann irgendwann kam dann doch, hat sich so rauskristallisiert, Taiwan, ne?
Ja.
Warum?
Das war in 2014. Ich habe auch sehr viel Bücher gelesen und auch die Fotos habe ich auch gesehen, wie im Traum für mich. Also die ganze
Teeplantage.
Die Teeplantage und auch diese Kultur oder Teezeremonie und Geschirr und alles um Tee. Und dann habe ich davon geträumt. Und dann, okay, dann fliege ich hin. Okay, das war dann. Dann bin ich hingeflogen, hat dort auch die Berge überall ein bisschen gereist und dann auch versucht, Leute zu finden, denen auch Tee mich irgendwas über Tee erklären kann. Mhm. Aber der wichtigste Punkt war in 2014, als ich meine andere Lehrerin gefunden habe. Das war in einem Tempel.
Einem Tempel?
Ja, Tempel.
Buddhistischer Tempel.
Buddhistischer Tempel. Mhm. Und dort 5 Tage mit ihr zusammen Tee getrunken, ohne Wörter fast.
Schweigend.
Ja. Ja, schweigen. Ja, nur Tee, nur Luft.
Atmen und Tee trinken.
Tee trinken, ja.
War das so der Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt habe ich das gefunden, wonach ich gesucht habe?
Ich muss mich vertiefen.
Du musst dich noch weiter vertiefen.
Ja, ich muss es verstehen,
ja.
Warum man sowas macht. Ja.
Warum?
Und
warum macht man sowas? Was ist deine Erklärung dafür? Also, da kommen wir jetzt schon so ein bisschen auf die philosophische Dimension vom Tee trinken, ne?
Ja, man möchte selbst verstehen. Für mich damals, ich habe das Gefühl, dass eigentlich, wenn ich mich verstehen möchte, oder ja, Entweder Spiegel, entweder in sich reinsehen, aber das braucht man die Ruhe und die Zeit. Und dann Tee war fast einfach wie Wasser, aber in dem Punkt war wie Wasser, weil man braucht auch was zum Trinken. Aber irgendwann, ich habe das auch verstanden, dass Tee selbst ein Spiegel ist.
Ah.
Ja, so zum Beispiel, wenn ich eine Tasse Tee trinke, ich kann den Mensch hinter dieser Tasse besser verstehen,
Den, der diesen Tee für
diese die
dich gemacht
gemacht hat,
hat.
ja.
Wieso?
Wieso zum Beispiel, ja, das ist
Über den
wieso
Geschmack oder über die.
über den Geschmack und auch über diese Tiefe von Tee, weil da gibt's, wenn man Tee trinkt, da gibt's sehr viele verschiedene Geschmacktiefe. Und manche Teemeister zum Beispiel hat diese technisch die beste von der Teeblätter herauszunehmen, hervorzuheben, zum Beispiel. Gleiche Tee von verschiedenen Leuten gemacht, also zubereitet, schmeckt der Tee anders, zum Beispiel.
Egal, also der gleiche, die gleichen Teeblätter,
Ja.
aber nur Unterschied in den Händen von
Mensch.
unterschiedlichen Menschen.
Ja.
Ja.
Ja, und das finde ich extrem interessant.
Total.
Und so bin ich tiefer und tiefer. Und dann so, und auch die Leute, den Tee hergestellt hat. Und diese Persönlichkeit zum Beispiel wird auch in diese Tee reflektiert.
Sind das immer gute Charaktereigenschaften, die du da rausschmeckst,
Nein,
oder nein?
manche auch schlechter.
Zum Beispiel, wie macht sich das, also gib mal ein Beispiel, wie macht sich das bemerkbar? Also wo merkst du, das hat ein schlechter Mensch gemacht?
Der Tee schmeckt nicht rein.
Rein.
Rein. Ja, nicht klar.
Der hat noch
Der hat so,
Beitöne oder.
ja, diese, ja, vielleicht ein bisschen wie Dusty.
Ja, so ein bisschen
Staub.
staubig.
Staubig, es ist nur
Ein Eindruck.
ein Eindruck, dass es irgendwas nicht gerade ist. Also
Okay.
ich glaube beim Wein wahrscheinlich auch, dass es
Klar.
etwas nicht klar ist, es ein komischer Geschmack ist
Ja.
oder warum ist das so bitter oder so solche Sachen, das ist nicht stimmig. Und wenn man ein bisschen mehr über, noch mehr über den ganzen Verlauf von Teeherstellung versteht, dann weiß man auch, welcher Schritt das nicht gut genug gemacht ist. Und so weiß man, ah, vielleicht dieser Mensch hat nicht diese Geduld.
Ah, der hat zu schnell den getrocknet oder so,
Ja, oder so.
oder was könnte der noch falsch gemacht haben? Einfach mal so ein Beispiel, was, damit man versteht, welche Schritte du meinst. Also was, gut, der Tee wächst da am Busch und dann wird er geerntet und dann, ne, was
Wird
passiert dann?
gewelkt und dann fermentiert, gehandelt und so weiter. Und jeder dieser Schritt, wenn man nicht richtig gemacht haben, hat natürlich eine Konsequenz
Für den Geschmack.
für den Geschmack.
Ja.
Ja, und das ist, das finde ich hochinteressant.
Total. Du hast dann ja 2010 noch so einen Abschluss gemacht, ne, an der IHK Teesommeliere. Gibt es so ein
Ja.
Zeugnis. Warum war dir das wichtig, da so ein Zeugnis zu haben, so ein Papier? Du kannst ja auch sagen, du hast ja gesagt, ich habe mich da selber
Ja.
reingearbeitet, ich habe das alles für mich aufgeschrieben, ich weiß das ja alles. Wofür brauchtest du da noch so ein Zeugnis?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht in dieser Welt, in Deutschland, braucht man doch ein Zertifikat oder irgendwas. Und ich war auch ein bisschen neugierig. Was gibt, was gibt in solche Kurse? Weil das ist nur, es hat nur 5 Tage gedauert. Was kann man lernen?
Ja.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich was ganz anderes als das, was du vorher gelernt hast, oder? Und danach auch noch gelernt hast.
Ja, also ich finde, wenn man ein Anfänger ist, ist eigentlich ein guter Punkt, weil man kann innerhalb 5 Tage sehr viel, also wie Mapping, also wie ein Atlas im Kopf haben. Und das ist gut, das ist gut. Aber man muss danach weiter lernen, weiter bilden. Und die 5 Tage, deswegen ist es nur ein Anfang.
Ja. Die Hörer freuen sich immer über praktische Tipps und gerade auch beim Thema, bei so einem Thema, wo nicht jeder sich so gut auskennt, auch ein paar Grundlagen. Und habe überlegt, wie können wir eigentlich über Tee ins Gespräch kommen? Und ich habe gedacht, ich gucke mal in mein Teeregal bei mir zu Hause, die Teekiste des Grauens, weil da natürlich, ich sagte ja schon, ich trinke hauptsächlich Kaffee, ich habe aber immer mal Lust auf Tee und mach mir dann auch einen Tee. Ja. Ich habe mal mitgebracht, einfach so random, was da so war. 3, 4 Sachen. Das erste zum Beispiel hast du jetzt in der Hand, ja, ein Matcha-Tee. Mach doch mal auf und sag mir mal was dazu.
Das kann man nicht mehr trinken.
Also man muss dazu sagen, Joyce hat es eben aufgezogen und es staubte da erstmal raus wie aus Dustiness. Ne? Also sind wir wieder beim Thema. Wieso kann man das nicht mehr trinken?
Erstens, die Farbe stimmt nicht mehr.
Es ist schon grau, ne?
Ja, schon grau. Also das ist definitiv schon grau. Das heißt, es ist schon sehr alt.
Ja.
Oder etwas älter.
Es ist schon etwas älter, ich gebe es zu.
Ja, und auch die Verpackung ist ein bisschen nicht so gut, weil normalerweise solche Tee sollte nochmal in eine Alu-Tüte sein.
War auch.
Ja.
Ja. Oh. Habe ich jetzt nochmal rausgemacht, damit man den richtig sehen kann. hast du natürlich sofort entdeckt. Aber ich habe nochmal drauf geguckt, der ist 2018 schon abgelaufen.
Oh ja.
Also entsorgen, oder?
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Matcha reden kann man nicht
reden so wir lange. Nicht weiter drüber. English Breakfast Tee. Yeah. Ein kleines Tütchen aus einem Adventskalender.
Oh, interessant.
Ein Teekalender.
Ja.
Joyce riecht, hat mal reingerochen, jetzt konnte ich ihre Augen nicht sehen, ob sie Pokerface gemacht hat, sie macht Pokerface.
Naja, das kann man definitiv auch noch trinken, das ist kein Problem.
Ja.
Tee an sich hat nicht wirklich eine Haltbarkeit.
Okay.
Eigentlich. Und wenn man gut
aufbewacht
ist. Und hier dieser English Breakfast, das ist in einem Alu-Tüte und ist auch sehr gut verschlossen.
Ja.
Ja, und das kann man auch riechen, dass es noch sehr sauer ist eigentlich.
Okay.
Das definitiv werde ich auch weiter trinken.
Okay.
Was an English Breakfast ist.
Was ist das überhaupt für ein Tee?
Es
ist eine Mischung,
ein Blend,
oder?
Es, ja. Es ist eine Mischung. Ja. Es wird mit Milch getrunken.
Ja.
Mit Milch oder Zitrone. Das ist etwas mehr so einfach auf dem Tisch steht vor dem für Breakfast und etwas Stärke wahrscheinlich auch noch. Ja. Ja, aber neulich habe ich auch ein schwarzer Tee von einer Freundin bekommen. Es ist eigentlich ein sehr simpel schwarzer Tee. Normalerweise in eine große Teekanne zubereitet und dann wir haben in eine ganz kleine Menge zubereitet, also so wie der chinesische Stil in ein kleiner Gaiwan, also ein oder ein kleiner Teekännchen.
So 0,1 oder
ja, 0,1, sehr klein und dann wird immer so kurz aufgegossen.
Mhm.
Und das Ergebnis war sehr interessant. Ja.
Würdest du mir das bei dem auch mal empfehlen, dass ich den einfach kurz mache?
Kann einfach probieren,
ja.
ob es geht.
Und wie viel würde ich dann nehmen aus dieser Tüte? Also
aus dieser Tüte?
für so 100 Milliliter?
Ja, so 3 Gramm.
3 Gramm? Mhm. Das ist ja viel.
Ja, aber man sollte auch öfter aufgießen.
Ah, okay.
Und das ist der Punkt.
Ja.
Man sieht das immer, also wenn man schon mal bei einer Teezeremonie ist und wenn man sieht diese Proportion, oh wow, das ist so viel, also zum
Tee,
Beispiel
ja, Material.
0,1 und dann mit 5 Gramm Tee,
ja.
Sieht schon extrem stark aus,
ja.
Aber wir gießen 1 Minute, also Ziehzeit 1 Minute, vielleicht auch unter 1 Minute, mhm. Ist ganz kurz.
Okay.
Und dann öfter.
Dann schon trinken und dann nochmal aufgießen.
Ja, nochmal.
Und dann, ja.
Und dann nochmal.
Ja. Und nochmal.
Ja, also kann man probieren. Also als
aber wenn man jetzt nur, also eine Portion Tee trinken möchte, also eine Tasse.
Eine Tasse. Eine Tasse würde ich auch je nachdem, wie stark man trinken
ja.
möchte. Ich relativ stark.
Okay. Also ja. Du bist bei 3 Gramm.
Ich bin bei 3 Gramm.
Krass.
Und aber für eine Tasse so 250
mhm.
Milliliter,
mhm.
würde ich sagen.
Mhm.
3 Gramm ist in dem Fall nicht zu viel.
Mhm.
Ja.
So, dann darfst du dir noch einen aussuchen, wenn du magst. Da, das ist der Neuzugang.
Aha.
Eine rote Pappdose. Mit, ich glaube, weißem Tee, oder? Was steht da drauf?
Grapefruit? Ah, aromatisiert.
Aromatisiert.
Ja, stark aromatisiert.
Ist das gut oder ist das schlecht, ein stark aromatisierter Tee? Nach dem, was du mir eben erzählt hast, würde ich jetzt natürlich denken, es ist schlecht, weil es natürlich maskiert, was es eigentlich für ein Tee ist, oder? Eine starke Aromatisierung legt sich oben drüber und verdeckt viele Schwächen von einem Tee, oder?
Ja. Ja, also normalerweise, ich glaube, in meisten Fällen ja. Ja. Und deswegen ist auch normalerweise günstiger
ja.
für solche Tee. Weil pur Tee auf höhere Qualität kann sehr viel kosten.
Richtig.
Und da diese Tee schmecken auch viel komplexer und auch tiefer.
Mhm.
Aber wenn man auf der aromatisierte Tee reinschaut, dieser Markt, zahlt man viel weniger. No? Und der Gedanke ist auch, der Tee wird nicht öfter aufgegossen, sondern vielleicht höchstens 2-mal aufgegossen, dann ist gut.
Und das heißt, dann muss schon das Geschmacksbild perfekt sein
ja.
und dafür tut man die Aromen da rein, oder wie?
Ja, ja. Und das macht es ein bisschen interessanter als
ja.
Pur Tee. Also für diese Qualitätsstufe natürlich.
Ja, also das war jetzt Long Beach, ja, ein grüner Tee, grüne und weißer Tee, parfümiert, also aromatisiert mit Himbeer und rosa Grapefruit. Was ist eigentlich weißer Tee? Und mach mal eine kleine Warenkunde. Grüntee und Weißtee,
ja.
bitte.
Also grüner Tee ist unoxidiert. Das heißt, nach dem Ernte wird gewelkt, aber ganz kurz. Dann wird sofort mit der Hitze, über die Hitze erhitzt und um die ganze Enzyme zu stoppen, damit es nicht weiter oxidiert kann.
Ja.
So bleibt er auch grün.
Mhm.
Und beim weißen Tee ist etwas anders. Grundsätzlich wird weißen Tee erst gepflückt und dann gewelkt und dann getrocknet.
Mhm.
Und das heißt, die die Teeblätter wird nicht wirklich erhitzt.
Mhm.
Nur zum Trocknen.
An der Luft getrocknet.
An der Luft getrocknet. Manchmal wird auch etwas mit leichter Hitze getrocknet, also um zu helfen halt. Aber nicht so hoch, dass die Enzyme getötet wird, zum Beispiel. Und deswegen beim weißen Tee kann man auch lagern.
Ah.
So ein bisschen wie beim Wein.
Und beim Pu'er?
Beim Pu'er auch.
Sag mir mal, was ist der Pu'er? Was ist das für ein Tee?
Pu'er gehört zu dunkler Tee. Es ist keiner schwarzer Tee, weil schwarzer Tee ist wieder was anderes.
Machen wir auch gleich noch schwarzer Tee.
Und dunkler Tee ist fermentierter. Das heißt, da gibt es zwei verschiedene Wege zum Fermentieren. Einer ist auf den natürlichen Weg und das heißt Lagerung.
Mhm. Also wieder pflücken, welken und liegen lassen.
Ja, so quasi, also vereinfacht. Ja.
Ja.
Und dann die andere ist, wird verarbeitet, zum Beispiel mit Feuchtigkeit, so Spray.
Mhm.
Und dann Wodui, das heißt gestapelt.
Mhm.
Und so quasi wie beim wie als man Kompost macht.
Mhm.
Und dann da wird
also
auch
wird ein bisschen gepresst, auch zusammengedrückt?
Noch nicht.
Okay. Aber einfach übereinander gestapelt.
Ja.
Da entwickelt sich Hitze.
Hitze und dann die
Gärung.
Mikroorganismus und so weiter oder dann so fermentiert.
Mhm.
Das ist meistens mit Mikroorganismus zu tun.
Mhm.
Aber egal, ob das gestapelt ist oder auf der natürlichen Weg ist, diese Gruppe von Tee kann man lagern.
Mhm. Hm. Und wird auch besser mit Lagerung oder nicht unbedingt?
Nicht unbedingt.
Okay.
Nicht unbedingt, aber wenn manche wird tatsächlich viel besser.
Ja, hier ist übrigens noch eine Tüte, auch aromatisierter Tee aus Frankreich. Mariage Frère ist so eine Teekette in Frankreich, mochte ich habe in Frankreich studiert, mochte ich immer gerne. Irgendwie, das war so eine schöne, auch so ein schöner Teesalon, wo man irgendwie auch leckeren Kuchen bekam. Auch sehr stark aromatisiert, oder? Was
ja,
hast du?
Earl Grey.
Earl Grey, ne? Mm. Prince Igor, ne? Mm. So ein Bergamott-Ton hat der, ne? Ja.
Ja, das ist auch sehr bekannt. Also Earl Grey ist sowieso sehr bekannt.
Genau.
Und früher hatte ich auch getrunken, finde ich auch toll. Aber dann habe ich auch gelernt, also später auch gelernt, dass eigentlich in der Teeblätter manche zum Beispiel, da ist auch ein roter Tee in Taiwan, hat schon diese aus der Natur diese Note.
Diese Zitrus, Bergamott-Note.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja, das ist natürlich subtiler.
Ja.
Anders.
Ja.
Aber ja.
Woran kann ich denn eine gute Qualität beim Tee erkennen? Ja, du warst jetzt sehr diplomatisch mit meiner Auswahl des Grauens, ja. Wonach kann ich gehen? Preis? Kommt es auf den Laden an, wo ich das kaufe?
Ja.
Ja.
Ja, also bei uns in Okan, wir nutzen oder kaufen sehr viele Tee, zum Beispiel aus hier von Yoshien. Yoshien ist eine gute Online-Shop-Adresse auf jeden Fall. Gerade die haben eine richtig riesen Auswahl von grüner Tee aus Japan oder Tee aus Japan.
Mhm.
Und den mag ich sehr gerne und auch sehr von Qualität her und Preisverhältnis her finde ich ein sehr faires Angebot, was in Deutschland nicht so viele Möglichkeiten gibt, ist die Verkostung.
Das stimmt.
Ja, weil Ich, wenn ich Tee kaufe, möchte ich erst verkosten.
Ja, erstmal probieren, ob ich mich.
Erstmal probieren und dann entscheiden. Und ja. Leider in Deutschland ist noch nicht so verbreitet.
Was kann ich mir kaufen, um eine schöne Starterauswahl zu haben? Also was für Sorten würdest du empfehlen, wenn man sagen würde, so wie du damals angefangen hast mit Tee? Also ich will jetzt mal seriös anfangen, Tee zu trinken. Nicht dieses aromatisierte Zeug, sowieso kein Beutel, das ist mir schon klar. Aber was kaufe ich mir denn? Was würdest du empfehlen? Welche drei oder reichen schon zwei oder kauft man eher fünf? Gut, hängt natürlich ein bisschen vom Budget wahrscheinlich ab. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich nehme jetzt mal 50 oder 100 Euro in die Hand und würde mir Tee kaufen, was würdest du sagen, was für Sorten, in welche Richtung würdest du so ein Starter-Kit zusammenstellen?
Also ich würde auf jeden Fall mit einem weißen Tee anfangen. Also das ist weißen Tee, Palmudan zum Beispiel, was ganz Standard ist, nicht so teuer, aber man kann schon ziemlich gute Qualität finden.
Wo kommt der her?
Palmudan, das ist ein chinesischer. Ja. Weißer Tee und der ist weiß, aber trotzdem mit stark genug zu merken, weil manche Tee ist halt sehr subtil, sehr höher Qualität, aber wenn man nicht dran gewöhnt ist, es schmeckt mir nicht wie Wasser, aber Palmudan ist ein guter Start, also okay. der schmeckt schon was. Und dann, des Weiteren werde ich tatsächlich mit einem Longjing starten als grüner Tee. Das ist Classic. Und, ist auch etwas leichter, aber man muss auch ein bisschen dran gewöhnen, mit der Stärke.
Ja.
Aber ist meistens auch süßliches und, leicht süßlich. Nussig, süßlich. Und auch bei dem, Zubereitung natürlich etwas bessere Qualität kaufen soll. Mit Zubereitung kann man auch mit 80 Grad oder sogar 90. Das ist nicht so sensibel. Also in meinen Augen ist nicht so sensibel, ja. Weil viele haben Angst.
Ja, ich auch übrigens.
Ja.
Da wollte ich dich auch noch nachfragen, nach diesen Temperaturen. Ja. Also es heißt ja dann oft, also bei dem hier, den wir eben hatten, dieser aromatisierte Long Beach, da steht sogar drauf 70 Grad, 3 Minuten ziehen lassen. Aber wie komme ich denn auf 70 oder auf 80 Grad, wenn ich kochendes Wasser habe? Gibt es da eine Faustregel, wie lange ich warte von einem kochenden Wasser, das 80 Grad hat, dass ich dann den Tee reinhängen kann?
Ja, normalerweise werde ich erstmal in ein anderes Gefäß, also kochende Wasser,
machen,
erstmal in
okay.
ein anderes Gefäß ja. machen, so dann ist schon one step runter.
Ah, okay, ist schon mal runter.
Ja, und wenn man Angst hat, zum Beispiel bei Longjing, dann tut man dieses Wasser erstmal in der Tasse rein, erstmal, und dann die Teeblätter rein.
Aber wie lange wartet man von kochend Wasser in das andere Gefäß geschüttet bis umschütten in die Tasse?
Nicht so also, lang.
Nicht so lang, direkt nicht eigentlich. So lang. Da geht schon direkt durch.
Ja, ein bisschen entspannt.
Ja. Ja, ja.
Auch ein bisschen entspannt, aber fast schon direkt. Und dann in und dann zum Beispiel Longjing ist gut. Man braucht ein Glas. Glas, Wasser rein und dann die Teeblätter rein. Und dann schaut man, wenn diese Teeblätter bis zum runterfällt, dann ist der Tee soweit.
Das ist schon zum Trinken fertig?
Ja.
Ach so, da muss man gar nicht lange ziehen lassen.
Ja, dauert ein bisschen, aber so,
ach so
eine
bis
Minute.
Bis die abgesenkt.
Ja,
sicher.
Ja.
Und dann gießt man die ab oder trinkt man das runter und gießt
wieder?
Kann
man auch direkt von dem Glas trinken.
Mit den Blättern drin.
Mit den Blättern, ja.
Ja, und dann,
das heißt, die Teeblätter so sauber wie möglich, zum Beispiel Bio-Qualität ist natürlich, wäre sicherer.
Ja, ist klar, ja. Okay, das war jetzt ein Weißtee, ein Grüntee.
Ja, das ist ein grüner Tee.
Genau, du hast jetzt zwei empfohlen, ne,
ja,
die man kaufen kann.
Der erste ist Palmudan, ein weißer Tee. Und dann der zweite ist ein grüner Tee, Longjing, also Dragon Well. Und dann den dritten auf jeden Fall ein schwarzer Tee probieren. Weil losen Tee, schwarzer Tee schmeckt sehr anders wie Teebeutel. Ja, aber schwarzer Tee ist wieder ein Thema, weil manche sagen, das sollte nicht schwarzer Tee heißen, sollte roter Tee heißen.
Ah, wieso?
Das ist zwei verschiedene Systeme. Also der schwarze Tee ist ein westliches System, weil die Teeblätter sieht schwarz aus. Bei der chinesischen Einordnung heißt diese roter Tee, weil die Chinesen schauen in der Aufguss aus.
Ah, die gucken sich an, wie die Blätter mit Wasser drauf aussehen,
Wie
oder?
ja.
Ja.
Wie aufgegossen ist. Also
Ja.
dann das Wasser sieht, wird rot,
Rötlich.
ja, rötlich verfärbt.
Ah,
Und so
okay.
ist roter Tee.
Also Schwarztee ist eigentlich Rottee.
Ja.
Und wer hat das umgedeutet? Im Westen? Wahrscheinlich die Briten oder irgendjemand, der viel Tee getrunken hat. Black Tea oder wer hat das erfunden?
Ja, der Engländer am
Ja.
Anfang, weil das war früher beim Export, also in China, da gab es nur zwei verschiedene Tees. Einmal helle, einmal dunkle. Und es sei einfach für die Engländer, okay, ist dunkle, dann ist schwarz.
Ja. Und sag mal, hast du noch einen guten Tipp, was für einen Schwarztee ich mir mal beschaffen sollte als ersten zum Einstieg? Oder kann auch zwei nennen, also es ist.
Assam ist ziemlich stark.
Ja, das stimmt. Ist ja
Ah,
auch im Ostfriesentee drin. Ist auch ein Mix, ne?
ja, ist auch ein Mix. Aber da gibt es auch reiner Assam.
Das stimmt.
Ja,
Ja.
und was ich empfehlen würde, ist statt mit 100 Grad aufgießen, runter zum 80 Grad. Etwas probieren. Etwas mit 80 Grad probieren und von Geschmack her wird komplett anders.
Der Assam.
Ja.
Ja, und wo soll der herkommen, der Assam?
Indien?
Indischer Assam.
Ja.
Und
Assam ist auch etwas Standard.
ja.
Und wenn man ein bisschen experimentieren möchte, zum Beispiel, Kimun ist auch sehr gut. Kimun aus China.
Kimun.
Kimun. Kiimun.
Kimon.
Und der, je nach Qualitätsstufe, manche könnte karamellisierte schmecken.
Ah.
Etwas Süßliches. Und ja, die beide würde ich eigentlich empfehlen. Und das ist auch sehr interessant, die beide Side by Side zu probieren, weil die schmecken ganz anders.
Und wie viel kaufe ich davon? Also, das finde ich oft ein Problem, wenn ich Tee kaufen soll, mich zu entscheiden, wie viel Gramm, also gerade wenn der lose verkauft wird, wie viel Gramm nehme ich denn? Also, du hast ja gesagt, 3 Gramm zum Aufgießen. Also, soll ich 30 Gramm nehmen oder 60 Gramm oder soll ich direkt mit 100 Gramm anfangen und
Je nachdem, wie nah bist du mit dieser Teeladen. Wenn
ja,
das
ach
nah
so,
ist,
ja. Ja.
dann 10 Gramm erstmal.
Na wirklich?
Ja, also, weil wenn das nicht schmeckt, dann stehen die Blätter nur rum.
Aber würden die Teeleute dich in dem Laden nicht doof angucken, wenn du nur 10 Gramm nimmst? Manche schon.
Dann guck zurück und sag, naja, man muss ja verkosten, ne?
Dann ist man sofort als Teekenner, hat man sich sofort geoutet. Ja, sehr guter Tipp. Aber ich finde das ja wirklich ein Problem. Wie du hast
Ja.
gesagt, du hast auch gesagt, du möchtest vorher bitte diesen Tee probieren, bevor du
Ja.
den kaufst in Mengen.
Ja.
Und beim Wein ist es ja genauso. Ich kaufe ja nicht eine Kiste Wein blind.
Ja.
Also es sei denn, ich kenne das Weingut oder so.
Ja.
Aber also ich habe ihn probiert und dann kaufe ich davon eine Menge. Und
Ja.
nicht erstmal blind, oh, jetzt habe ich 500 Gramm von diesem
Ja,
Tee.
ja.
Der schmeckt mir gar nicht.
Ja, und 50 Gramm finde ich eigentlich schon zu viel. 50.
Findest du schon zu viel? Ja.
Ja, also
Ja.
zum Probieren
Ja, klar.
ist schon ziemlich viel.
Super gut. Also das ist ein sehr schöner Einkaufszettel. Ich habe noch zwei Nerd-Fragen oder gar nicht so nerdige Fragen. Nämlich einerseits, gibt es auch Cold Brew?
Ja.
Kann man das mit allen Tees machen, Cold Brew?
wenn es schmeckt.
Ja, oder sagen wir so, mit welchen Tees schmeckt Cold Brew gut?
Oh, Sencha schmeckt sehr gut. Sencha, also japanischer grüner Tee,
ja.
Die sind sehr gut. Und schwarzer Tee schmeckt auch sehr gut als Cold Brew. Oolong-Tee auf jeden Fall. Also eigentlich viele, viele Tees kann man als Cold Brew machen.
Und wie macht man das?
So einfach. So okay. Einfach. Also zum Beispiel, man kann mit 15 Gramm starten.
15 Gramm Teeblatt?
15 Gramm und dann 1 Liter Tee.
Wasser drauf.
Ein Liter Wasser.
Das ist dann die zweite Stufe noch. Ein Liter Tee drauf. Mal gucken, was draus wird. Also 15 Gramm Tee, 1 Liter Wasser.
Ja, nur als Start.
Ja.
Man kann natürlich auch variieren, wie viel Tee, wie stark man haben möchte. Ja. Aber 15 Gramm ist ein guter Start. Und dann Ziehzeit, wenn man einfach in dem Raum, also Zimmertemperatur stehen lässt, dann 3-4 Stunden.
Ja.
Also wenn man mehr Zeit haben möchte, kann man schon über Nacht, also eine Nacht abends machen und am nächsten Tag trinken. Und in der Kühlschrank.
Über Nacht in den Kühlschrank ziehen lassen. Also wenn es länger als 3-4 Stunden sind, sein soll.
Ja.
Abgießen danach oder?
Ja.
Ja, schon einmal absieben.
Ja.
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 Und dann hält es sich auch noch, ne? Bis, muss man nicht einen Liter komplett wegtrinken, kann man auch.
Nö, kann man. Bei uns hier kann man 2 bis 3 Tage.
Ja.
Ja.
Süßen? Nein. Oder nach Geschmack?
Also für mich braucht man nicht, weil normalerweise beim Cold Brew schmeckt der Tee etwas süßlicher.
Okay. Cool, werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ich mag nämlich gerne kalten Tee, aber ich mag überhaupt nicht so Eistee und sowas. Aber das finde ich gut. Und Leitungswasser oder Mineralwasser?
Keine Leistungswasser, nicht in Berlin.
Ja gut, wir haben ja auch Hörer in anderen Teilen dieser Republik, wo das Wasser, also es geht um Wasser hart und weich, ne? Das ist wahrscheinlich.
Ja, ja.
Oder?
Ja, also lieber mit gefiltertem Wasser oder auch Flaschenwasser.
Ja.
Also also auch als Standard. Ist Wolvik. Wolvik ist sehr gut, weil Wolvik ist nicht zu weich, aber weich genug, zum Beispiel. Und der andere, auch manche Leute finden am besten, ist Black Forest Wasser. Black Forest ist
aus dem Schwarzwald.
Ja, aber sehr weich.
Ja.
Ja.
Oder Regenwasser. Gefiltert. Aber wir haben ja eh keinen Regen mehr hier in Brandenburg. Ja, wunderbar. Liebe Quokkin, danke.
Vielen möchte ich sagen. Dank.
Die Zeit ist verflogen mit dir. Wir haben jetzt über eine Stunde schon gesprochen. Vielen Dank, dass du erstmal die Kultur des Tees hier in Berlin hochhältst und weiterträgst. Und es war wirklich wunderbar, mit dir in dieses Universum nur ein bisschen einzutauchen. Wir sind ja gar nicht richtig weit rausgeschwommen. Ja, wir haben ein bisschen angetippt und so, haben auch ein bisschen philosophiert, fand ich auch mega spannend, was du gesagt hast über die Reflexion, also dass der Tee eigentlich auch ein Spiegel ist und man viel erkennen kann, wenn man Tee mit Aufmerksamkeit auch begegnet und trinkt. Ich werde auf jeden Fall deine Tipps beherzigen, mir definitiv öfter mal eine spannende Tasse Tee machen, werde auch ein paar Sachen entsorgen, die hier noch auf dem Tisch stehen, aus meiner Kiste des Grauens. Wir haben zusammen deinen hausgemachten Kombucha aus Mandarin Pu'er Tee verkostet, den fand ich richtig gut, also ich hätte fast noch ein zweites Glas vertragen können.
Doch, wir haben noch.
Also wirklich ein tolles Produkt, auch schön, wie du nochmal erklärt hattest, wie du da vorgegangen bist beim Pairing. Danke dafür und herzlichen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast, das kostet euch nichts. Das war's für heute. Esst, trinkt öfter mal einen Tee und genießt. Bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.
Ich danke.